Manchmal geschieht Erleuchtung nicht im Donner, sondern in einem einzigen klaren Satz. Ein Palast steht in Flammen, Gelehrte rennen und ein König bleibt sitzen. Nicht aus Stolz oder Trotz, sondern aus Erkenntnis. Vielleicht ist Freiheit viel unspektakulärer, als wir denken. Vielleicht braucht sie nur einen ruhigen inneren Ort mitten im Lärm. Heute erzähle ich dir die Geschichte eines Königs, der Yogi war, ohne sich je zurückzuziehen.
Von Yogis und Heldinnen. Alte Yoga-Geschichten neu erzählt.
Hallo und herzlich willkommen. In der letzten Episode haben wir ja von Sulaba und Janaka gesprochen, von jener klugen, furchtlosen Philosophin, die einem König auf Augenhöhe begegnete. Doch wer ist dieser Janaka eigentlich, dem selbst eine so außergewöhnliche Frau wie Sulaba geistig Paroli bietet? Janaka ist einer der bemerkenswertesten Gestalten der hinduistischen Mythologie und Philosophie, nicht als kriegerischer Held mit schimmernden Bogen, nicht als Dämonenbezwinger oder asketischer Weltverächter, sondern als idealer König Weiser. Er war Herrscher von Mithila, einem Reich im heutigen Grenzgebiet von Nordindien und Nepal und gehört zur großen Tradition des Ramayana. Dort ist er am bekanntesten als Vater von Sita, der späteren Gemahlin Ramas. Vielleicht erinnerst du dich an Sita. Wir hörten über die Zeit ihrer Gefangenschaft im Palast von Ravana in Episode 31. Doch Janakas eigentliche Bedeutung liegt nicht in dieser genealogischen Fußnote. Sie liegt tiefer, viel stiller und philosophischer. Janaka gilt als Inbegriff eines Raja-Yogi, eines Menschen, der mitten im Leben steht, mit Macht, Reichtum, politischer Verantwortung und dennoch innerlich vollkommen frei ist. Er wird als Jivanmukta beschrieben, als einer, der bereits zu Lebzeiten Befreiung erlangt hat. Kein Höhlenbewohner, kein Weltflüchtiger, kein demonstrativ Entsagender, sondern ein Mann im Palast, der weiß, dass er nicht der Palast ist. Trotz Thron, Besitz und politischer Macht war Janaka nicht gebunden an Besitz, nicht identifiziert mit seinem Status, nicht verstrickt in das süße Gift des Mein. Seine Wurzeln reichten viel tiefer in die Selbsterkenntnis, in das Wissen um das Atman, das unveränderliche Selbst. Und genau von dieser inneren Freiheit erzählt die folgende Geschichte. Am Hof von Janaka, König von Mithila, lag an jenem Tag eine eigenartige Mischung aus Weihrauch, Gelehrsamkeit und latentem Stolz in der Luft. Die Marmorsäulen glänzten milchig im warmen Sonnenlicht, das durch kunstvoll geschnitzte Fenster fiel. Seidene Vorhänge schimmerten in sattem Indigo und tiefen Safran. Goldene Öllampen warfen ein flackerndes, beinahe schmeichelndes Licht auf Gesichter, die sich für außerordentlich klug hielten. Denn versammelt waren sie alle, ehrwürdige Rishis mit wallenden, silbrig schimmernden Bärten, asketische Denker mit scharf geschnittenen Wangenknochen, hager wirkende Philosophen, deren Augen funkelten wie frische polierte Onyxsteine. Ihre Gewänder waren schlicht, aus grobem Leinen oder Baumwolle, in erdigen Tönen, Ocker, Staubgrau, verblasstes Weiß. Manche trugen nur eine einfache Bettelschale bei sich, andere ein sorgsam eingerolltes Palmblattmanuskript, das sie wie ein kostbares Kind unter dem Arm hielten. Sie diskutierten mit leidenschaftlicher Inbrunst über Erkenntnis, über Selbstverwirklichung, über die subtile, beinahe schwer greifbare Loslösung von der Welt. Worte wie Atman, Brahman, Moksha flogen durch den Raum wie gelehrte Pfeile. Es wurde genickt, geräuspert, bedeutungsvoll geschwiegen. Ab und an hob jemand mahnend den Zeigefinger, eine Geste, die vermutlich schon in unzähligen Debatten die Erleuchtung hatte erzwingen sollen. Und dort, auf einem erhöhten, kunstvoll geschnitzten Thron aus dunklem Sandelholz, saß Janaka. Er trug ein Gewand aus feinster Seide, schwer und weich zugleich, in einem warmen Goldton, der sein ruhiges Gesicht sanft umrahmte. Ein dezentes Diadem ruhte auf seinem Haupt, nicht protzig, eher selbstverständlich. Um ihn herum standen Diener mit würdevoller Zurückhaltung. Fächer aus Pfauenfedern bewegten die Luft in gemessenem Rhythmus. Es war ein Bild von kultiviertem Reichtum, von wohlgeordnetem Überfluss. Man hätte meinen können, allein dieser Anblick müsse die spirituelle Temperatur im Raum merklich senken. Einige der Asketen warfen ihm verstohlene Blicke zu. Ihre Gedanken waren so durchsichtig wie die dünnen Stoffe ihrer Gewänder. Wie kann ein König, umgeben von Prunk, von Dienern, von Gold und Duftöl, behaupten, frei zu sein? Ist Freiheit nicht zwangsläufig karg, unbequem, vielleicht sogar ein wenig zugig? Sie selbst hatten Besitz und Familie aufgegeben, hatten Nächte unter freiem Himmel verbracht, sich mit Wurzeln und wilden Beeren begnügt. Ihre Körper waren asketisch, ihre Stimmen diszipliniert, ihr Blick oft streng und ein klein wenig stolz auf diese Strenge. Janaka hingegen hörte aufmerksam zu. Sein Gesicht war gelassen, beinahe heiter. Er stellte kluge, präzise Fragen. Er argumentierte differenziert, mit jener feinen Ironie, die nur Menschen besitzen, die nichts mehr beweisen müssen. Er wirkte weder angehaftet noch demonstrativ entsagend. Er wirkte schlicht gegenwärtig. Die Debatte hatte gerade einen besonders subtilen Höhepunkt erreicht. Es ging um die Frage, ob wahre Loslösung eine äußere Bedingung brauche oder ausschließlich ein innerer Zustand sei. Da geschah es. Mit lautem, hastigen Schritt stürmte ein Diener in die Halle. Seine sonst makellose Haltung war zerzaust, sein Atem unruhig, seine Augen geweitet. »Feuer!« rief er mit bebender Stimme. »Der Palast brennt!« Für einen Sekundenbruchteil erstarrte die Szene wie ein eingefrorenes Gemälde. Dann brach das wohlgeordnet geistige Universum in sich zusammen. Die ehrwürdigen Rishis sprangen auf. Erstaunlich flink für Männer, die eben noch in philosophischer Schwerelosigkeit geschwebt hatten. Gewänder wurden gerafft, Manuskripte hastig unter die Arme geklemmt. Einer tastete panisch nach seiner Bettelschale, als hinge an ihr das Schicksal der Welt. Ein anderer murmelte hektisch Mantras, während er Richtung Ausgang eilte. Die Diskussion um Nichtanhaftung verwandelte sich in ein lebhaftes, beinahe komisches Gedränge. Sandalen klapperten auf dem Marmorboden. Stimmen überschlugen sich. Manch einer rief: »Meine Schriften!« Ein anderer: »Meine Schale!« Ein dritter schaute verzweifelt nach einem kleinen Stoffbeutel, der vermutlich nichts weiter enthielt als getrocknete Linsen, aber eben seine getrockneten Linsen. Es war ein sehr menschliches, sehr durchschaubares Schauspiel. Und Janaka? Janaka blieb sitzen. Nicht aus Trotz und nicht aus demonstrativer Pose oder aus königlicher Trägheit. Er saß einfach. Sein Rücken war aufrecht, seine Schultern entspannt, sein Blick ruhig wie ein weiter, windstiller See, während um ihn herum die Geräuschkulisse anschwoll wie ein plötzlich entfesselter Monsun, schien er im Zentrum eines unsichtbaren, stillen Kreises zu verweilen. Ein Minister, bleich vor Sorge, beugte sich zu ihm. »Majestät, wir müssen gehen, das Feuer!« Janaka hob die Hand. Kein dramatisches Winken, kein herrisches Gebot, nur eine kleine, sanfte, elegante Geste. Und dann sprach er mit einer Stimme, die weder laut noch leise war, sondern einfach nur klar. »Nichts von mir brennt.« Dieser Satz hing im Raum wie ein unsichtbarer Gongschlag. »Nichts von mir brennt. Nicht der Palast, denn er ist nicht mein Selbst. Nicht das Gold, denn es definiert mich nicht. nicht die Mauern, denn sie tragen nicht mein Bewusstsein. Was brennen kann, gehört zur Welt der Formen. Was ich bin, ist formlos. Die Asketen, halb auf dem Weg nach draußen, halb im inneren Zwiespalt, hörten diese Worte. Und vielleicht war es weniger der Satz selbst als diese unerschütterliche Ruhe, mit der er gesprochen hatte, die sie traf. Denn in diesem Moment wurde deutlich, sie hatten zwar vieles aufgegeben, Besitz, Komfort, familiäre Bindungen, doch sie hatten das subtilste aller Eigentümer noch nicht entlassen. Das kleine, hartnäckige Mein. Meine Schale, mein Manuskript, meine wenigen Dinge. Janaka hingegen besaß einen Palast und doch gehörte ihm nichts. Kurz darauf stellte sich heraus, dass das Feuer bereits unter Kontrolle war. Es hatte einen Seitenflügel erfasst, war jedoch rasch gelöscht worden. Die Asketen kehrten zurück, etwas zerzaust, etwas beschämt, ihre Gesichter nun weniger streng, dafür menschlicher. Der Marmorboden war noch immer kühl, die Säulen standen, die Öllampen flackerten unverändert. Und Janaka saß noch immer da, nicht triumphierend, nicht belehrend, nur wach, nur gegenwärtig. Vielleicht war dies die eigentliche Lektion des Tages. Nicht die Flammen offenbaren unsere Freiheit, sondern das, was in uns unberührt bleibt, wenn sie lodern. Man kann in einer Höhle leben und innerlich an einer Bettelschale kleben. Man kann in einem Palast wohnen und doch frei sein wie der Himmel. Und manchmal braucht es nur einen Funken, oder einen brennenden Palast, um den feinen Unterschied sichtbar zu machen. Ja, was bleibt von dieser Szene, wenn der Rauch sich verzogen hat und der Marmorboden wieder kühl unter den nackten Füßen liegt? Janaka steht in der hinduistischen Tradition für etwas ebenso Seltenes wie Kostbares. Die Erleuchtung ohne Rückzug, für Spiritualität im Alltag und in Verantwortung und für die reale Möglichkeit, König und Yogi zugleich zu sein. Und gerade deshalb ist er bis heute eine Schlüsselfigur für Menschen, die Spiritualität nicht als Weltflucht verstehen, sondern als Lebenskunst. Nicht als asketisches Gegenprogramm zum Leben, sondern als dessen Durchdringung. Diese Erzählung ist nämlich ein wunderschönes Paradox. Nicht das Äußere entscheidet über Freiheit, sondern die innere Haltung. Du kannst in einem Palast leben und frei sein, du kannst in einer Höhle wohnen und gebunden bleiben. Es geht also nicht darum, nichts zu besitzen, es geht darum, dass einen nichts besitzt. Und so wird Janaka zum Symbol für Nichtanhaftung, für innere Freiheit, für Souveränität jenseits äußerer Umstände. Und dieser berühmte Satz, nichts von mir brennt, ist deshalb keine kalte Gleichgültigkeit. Er ist kein aristokratisches Achselzucken gegenüber materiellen Dingen, er ist Erkenntnis. Denn Janaka wusste, der Palast gehört nicht ihm, der Körper gehört nicht ihm, der Besitz gehört nicht ihm, selbst der Gedanke, mein, ist lediglich eine Illusion des Egos. Was brennen kann, ist vergänglich, was ich bin, ist nicht aus Holz und Stein. Er war ein König, aber innerlich frei, er besaß alles, aber war an nichts gebunden. Und genau darin liegt die subtile Pointe der Geschichte. Als sich später herausstellte, dass das Feuer unter Kontrolle war, kehrten die Asketen beschämt zurück. Sie hatten nämlich äußerlich entsagt, doch innerlich hingen sie noch immer an ihren wenigen Dingen. Ihre Bettelschalen waren klein, aber das Mein darin war so groß. Janaka hingegen lebte mitten in der Welt mit Verantwortung, Macht, Reichtum und war dennoch unberührt, nicht unbeteiligt, nicht gleichgültig, sondern frei. Und vielleicht ist das die eigentliche Provokation dieser Erzählung. Freiheit verlangt nicht zwingend weniger Leben, sondern nur weniger Anhaftung. Und das ist eine Herausforderung, finde ich, die uns heute ebenso betrifft wie die Gelehrten damals im Palast von Mithila. Ich muss bei dieser Geschichte immer an einen Moment während meiner Yogalehrerausbildung in Kerala denken. Wir saßen im offenen Schala, die Luft schwer von Feuchtigkeit und Räucherstäbchen und irgendwo kreischte ein Pfau mit dramatischer Inbrunst und unsere Lehrerin sprach über Samadhi, den höchsten Zustand, diese ultimative Erleuchtung, das endgültige Aufgehen im Absoluten. Und sie erklärte uns auch, wie schwierig es sei, diesen Zustand zu erreichen, wie viel Disziplin, wie viel Entsagung, wie viel Rückzug es brauche. Und ein wenig belustigt fügte sie außerdem hinzu, dass es im Grunde nur Eremiten gelinge, Menschen, die fernab der Realität lebten, in Höhlen, ohne Ablenkung, ohne Alltag, ohne To-Do-Listen. Und damals nickte ich ganz ehrfürchtig. Natürlich, Höhle klang logisch. Denn ich kannte Janaka noch nicht. Und heute weiß ich, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und Janaka steht genau dafür, für die vielleicht unbequemere, aber radikalere Herausforderung, mitten in der Realität die Bodenhaftung nicht zu verlieren, nicht zu schweben, nicht zu flüchten, nicht das Leben gegen Spiritualität auszuspielen. Er lebte nicht in einer Höhle, er lebte im Palast mit Verantwortung, Entscheidung, Konsequenzen. Und vielleicht ist das sogar die anspruchsvollere Form von Praxis. Nicht dort ruhig zu sein, wo nichts stört, sondern dort klar zu bleiben, wo alles gleichzeitig brennt. Und ich finde, Janaka widerspricht nicht dem Ideal von Samadhi. Er erweitert es, gerade in unseren modernen Alltag. Er zeigt, die Frage ist nicht, ob wir uns aus der Welt zurückziehen müssen, um frei zu sein. Die Frage ist, ob wir in der Welt bleiben können, ohne uns in ihr zu verlieren. Und für mich ist das eine zutiefst tröstliche Perspektive, denn die wenigsten von uns werden Eremiten. Aber wir alle haben unseren brennenden Palast, Verantwortung, Familie, Arbeit, Erwartungen, manchmal auch sehr weltliche Sorgen. Und die Geschichte von Janaka erinnert mich daran, dass Freiheit kein geografischer Ort ist, kein Höhlenstandort, kein exotischer Zustand, sondern eine innere Ausrichtung. Und vielleicht ist genau das die zeitgemäße Form von Samadhi, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und innerlich dennoch unerschütterlich zu bleiben. Und auch wenn wir die heutige Asana schon einmal hatten, wenn du stärker den Aspekt des König-Yogi betonen möchtest, ist Virasana wunderschön. Der Name bedeutet ja Heldensitz und hier nicht kämpferisch wie Kali, sondern würdevoll, gesammelt, souverän wie Janaka. Mit den Knien am Boden, mit dem Becken geerdet, ist der Oberkörper aufrecht und die Hände ruhend. Und das ist die Haltung eines Menschen, der Verantwortung trägt und dennoch innerlich frei ist. Virasana wirkt königlich, ohne prunkvoll zu sein. Ich freue mich, wenn du auch in 14 Tagen wieder mit mir auf Spurensuche gehst, in einer neuen Folge von Yogis und Heldinnen, wenn ich wieder eine alte mythische Geschichte neu erzähle. Wenn du diesen Podcast unterstützen willst, dann schreib mir eine E-Mail, kommentiere die Folge, abonniere den Podcast, leite die Episode weiter oder klicke einfach auf ein Like oder Herzchen. Ich freue mich in jedem Fall. Und wenn du dich gerade fragst, ob die heutige Geschichte wahr ist, dann sei dir gesagt, diese Geschichte ist ganz genau so passiert, bis auf die Teile, die erfunden wurden. Aber die Wahrheit darin, die bleibt.